Eckert!
Jan, long time no here, Mann.
Ja, für die Zuhörer draußen ja überhaupt nicht, ne?
Ich weiß, ich
Wir
weiß.
haben ja brav gesendet, aber das letzte Mal, dass wir gemeinsam aufgenommen haben, ist ein paar Tage her tatsächlich, ne?
Ja, es fühlt sich das. Wow, also, wow. Was für ein ungewohntes Gefühl, hier wieder vorm Mikrofon zu sitzen, aber ich finde es gut.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Also ich habe mich richtig auf diese Podcast-Folge gefreut. Lass uns anfangen.
Ja, vor allem, ich habe mich auch gefreut und ich will auch anfangen, denn das ist für mich mein arbeitsmäßiger Tagesabschluss heute. Ich hatte heute einen sehr arbeitsreichen Tag.
Ja, aber das können wir auch noch dazu sagen. Warum? Weil du morgen wegfliegst ohne mich.
Ja, das, man muss auch mal sich eigen entfalten. Kleine Solo-Tournee.
Okay, ich dachte, das wäre der Urlaub gewesen, aber gut. Ja. Da ziehst du die Kinder groß und schwupps sind sie aus dem Haus, ey. Ach ja. Gut, komm, Ecker, lass uns mal loslegen. Wie immer starten wir natürlich mit drei frischen Songs, jeder für die Ausfahrt TV Playlist, die ihr bei Spotify findet. Einfach mal nach Ausfahrt TV suchen, da findet ihr den Podcast, steht Podcast dran. Und die Playlist, da steht Rotre Playlist dran, denn diese Playlist, wenn sie dann fertig sind, hören wir einmal durch, wenn wir Amerika Coast to Coast fahren. Wann auch immer.
Ja, yes. Ich höre die auch ganz grundsätzlich tatsächlich sehr
Ja,
oft im Auto.
ich auch. Meine Frau ist manchmal schon ein bisschen genervt. Können wir jetzt mal was anderes hören? Sag ich,
Ja,
ja, aber was
meine Frau sitzt
denn?
manchmal neben mir im Auto und sagt: Ist der Song von dir oder hat Jan den hinzugefügt?
Ja, sehr schön, sehr
So,
schön.
sowas hörst du?
Und dann immer klassisch die gleiche Antwort. Nee, nee, ist vom Gast.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wer das auf die Playlist gesetzt
Ist schon
hat.
gut. Willst du
Was ist
anfangen?
denn? Ja, ich fange an. Ich fange an. Und ich gehe richtig hart rein mit System of a Down und dem Song Violent Pornography.
Das ist für deine Verhältnisse echt Heavy Metal eigentlich, ne?
Das ist nicht nur für meine Verhältnisse Heavy Metal.
Na
It
gut,
is Heavy Metal.
ich schlag zurück, auch ein bisschen rockiger eher. Red Hot Chili Peppers, eins der neuen beiden Alben, Veronica, den Song mag ich echt gerne.
Von welchem Album ist das? Von dem hier
Last Summer.
Dings Last. Ah ja, okay. Ja.
Nee, wie heißt denn das
Okay.
wirklich? Unlimited Love.
Unlimited
Aber
Love,
was
genau.
mit Black Summer anfängt, ja,
Ja, das ist der erste Song. Ja, ich weiß.
ich kenne mich halt richtig aus. Ne? Nein, Unlimited Love, also das mit dem roten Red Hot Chili Peppers im Emblem vorne drauf. Nicht
Nicht das
das
mit dem blauen Drachen.
Psychedelie, genau, mit dem
Ja. Okay.
Psychedelischen.
Mein zweiter Song kommt von The Brandos und trägt den Titel Partners.
Okay, sagt mir gar nichts. Was ist es?
Ich bin auch eher so durch Zufall drüber gestolpert. Das ist, ich traue es mich fast nicht zu sagen, das ist, klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Country und Shanty. Also
Okay.
klingt erstmal schwierig, wenn man das nennt. Aber ich sehe, wenn ich den Song höre, sehe ich so eine Drohnenaufnahme von so einem Auto, was über so eine staubige Piste dahin fährt.
Bin sofort bei dir. Guter Song, guter
Ja.
Song. Bin ich aber ähnlich. Eric Clapton und BB King, Riding with the King.
Yes. Entspannt, entspannt.
Ja.
Mein letzter Song ist, ich habe das vor ein paar Tagen gelernt, das absolute Urgestein der Hip-Hop- und Rap-Bewegung, nämlich von The Sugar Hill Gang, der Song Rapper's Delight. Und das ist deshalb das Urgestein, weil das überhaupt der allererste Rap-Song ist, der es in den Bereich der Charts geschafft hat.
Ja, durchaus bekannt. Also den kenne ich natürlich. Also Hip-Hop machst du mir, glaube ich, nichts vor.
Nein,
Da
das glaube ich
sollte
nicht.
ich alles Relevante kennen, aber manchmal hast du dann doch immer noch so einen hinten raus, den ich nicht kenne. Und lustigerweise, ich habe heute die Deutschquote mal Deutschquote sein lassen und gehe mit Snoop Dogg und William Pharrell raus. Beautiful. Hey, beautiful.
Okay.
Ja, manchmal höre ich das auch ganz gerne so. Ich möchte was ganz kurz erzählen, was überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun hat, nichts Automobiles, aber ein bisschen was mit musikalisch und wie das Leben so spielt. Das ist jetzt Wissen aus vierter Hand quasi. Also wir haben unsere Playlist gehört und das ja, nee, gar nicht wahr, das ist die Playlist für die Playlist, ne? Und das mit Greenbird drauf. Das ist so eine Zweier-Kombo, die die dann später auch geheiratet haben, die in unserer Musikcasting-Show groß geworden sind, die wir damals geguckt haben. Mhm. Und singen wirklich schön, haben schöne Lieder und so. Und die Frau von diesem Pärchen fällt die Treppe runter, bricht sich irgendwas, kriegt nicht sofort einen OP-Termin. Und als sie dann einen Termin hat, musste 1000 OPs über sich ergehen lassen. So habe ich das jetzt noch im Hinterkopf. Darum, also wenn es ein bisschen anders war, bitte Nachsicht. Und dann ist es zu spät und sie nehmen mir das Bein ab. Und dann denke
also,
ich,
wie? Ist das jetzt eine Story aus einem Song oder ist das wirklich passiert?
Nein, aus dem Leben. Oh. Und ich finde, das zeigt dir so ein bisschen Carpe Diem, ne? Nutze den Tag. Also aus so einer vermeintlichen Kleinigkeit, du fällst die Treppe runter und ist irgendwie gerade mal dumm gelaufen und dann hast du ein Bein weniger. Also das ist mir, nachdem sie mir das vorgelesen hat, den ganzen Urlaub nicht mehr so wirklich aus dem Kopf gegangen, weil ich das so, also erstmal empathisch Mitgefühl natürlich, ne? Aber dann auch, wie schnell das immer alles gehen kann und man vergisst das irgendwie auch, ne? Darum ihr da draußen Carpe Diem, wirklich, und Carpe Noctem. Nutzt eure Zeit. Sinnvoll, ernsthaft.
Ja, live in the now, Alter. Live, love, love.
Ja, hört sich so scheiße an, aber eigentlich ist es das schon. Gut, harter Schnitt und wieder ein bisschen lustig. Eckart und ich sind bei der Creme mitgefahren, bei der Creme 21 Youngtimer Rally, muss man genau sagen. Da sind wir letztes Jahr auch schon mitgefahren. Dieses Jahr war irgendwie noch geiler und es war auf uns zugeschnitten.
Ja, und es war vor allem deshalb geiler, weil wir dieses Jahr einfach viel besser waren in den Spielen als letztes Jahr.
Ich wollte dir doch nur die Steilvorlage geben, dass es ja quasi von Halle nach Bielefeld ging.
Ja, du siehst ja, das habe ich schon wieder komplett verdrängt, weil ich schon wieder nur noch unser Auto und unser unglaublich gutes Ergebnis im Kopf hatte. Aber du hast ja völlig recht. Obwohl, der Start war nicht ganz genau in Halle. Ich habe auch erst gedacht, dass wir wirklich von Halle starten. Aber so wie es dann war, fand ich es eigentlich sogar noch besser, dass nämlich der erste Zieleinlauf des ersten Tages in Halle war. Gestartet sind wir eigentlich am Sachsenring.
Ja, und die Creme 21 ist eine Youngtimer-Rallye der ganz besonderen Art. Die ist, glaube ich, auch so in der Form wirklich, ist eine einmalige Geschichte und wunderschön eigentlich von der Idee. Ein paar Leute hatten keinen Bock auf diese klassischen Oldtimer-Rallyes mehr, weißt du, wo der eine Porsche den anderen quasi jagt und hat gesagt, wir wollen eine Youngtimer-Rallye machen, also bezahlbare Autos, ist, glaube ich, das Thema auch mit gewesen. Mhm. Und halt auch eine geile Zeit, ne? So 70er Jahre, jetzt 80er, 90er Jahre halt. Und bei Youngtimer-Rallyes hast du halt, also für mich ist einfach super, weil das so die ganzen Autos meiner Jugend sind.
Also ich, neben der Creme 21 habe ich noch nie an irgendeiner Youngtimer Rallye teilgenommen, was aber, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, bei der Creme halt sehr auffällig ist. Es ist nicht so dieses, also es ist nicht nur dieses, die Autos sollen auch ein bisschen erschwinglicher sein als bei einer Oldtimer Rallye, sondern dieses ganze Drumherum. Wer von euch schon mal entweder bei einer Oldtimer Rallye selber mitgefahren ist oder vielleicht mal irgendwie als Zuschauer ein bisschen intensiver eingetaucht ist, der wird mitbekommen haben, dass bei so Oldtimer Rallyes wie einer Hamburg-Berlin-Klassik oder einer Sachsen-Klassik oder was weiß ich, was da alles gibt, das ist ja schon auch bei vielen Teilnehmern so eine etepetete Veranstaltung. Das ist ja, das fängt damit an, dass die Autos zum Teil natürlich irrwitzig teuer sind, aber das ist auch so sehen und gesehen werden, schönes Abendprogramm, schick anziehen.
Ja, Eckart hat vollkommen recht, aber wenn du einer von denjenigen bist, die wir auf der Sachsen-Klassik oder auf der HWK kennengelernt haben oder auf der Bodensee-Klassik und uns so nett unterhalten haben, dich meinen wir nicht.
Ne? Nein, es gibt natürlich überall solche und solche, aber so eine Oldtimer Rallye ist ja schon eher so ein, hat so ein bisschen so einen angestaubten Charakter.
Ne, man kann auch sagen, es ist eine elitäre Veranstaltung, zur Upper Class gehören musst, um dir überhaupt die Teilnahme in diesem Fahrzeug zu erlauben. Ne?
Ja, richtig.
Genau. So eine Oldtimer Rallye kostet in der Regel, weiß nicht jetzt ganz genau, aber ich glaube für ein Auto mit zwei Leuten um die 2.500 Euro.
So, der Rahmen ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt, ja.
Ja, und die Creme ist so ein bisschen anders. Das merkt man auch alleine im Start oder beim Start. Also wir haben uns getroffen halt im Fahrerlager vom Sachsenring und da trudelten so nach und nach die Autos ein, mit den Leuten entsprechend auch dabei. Es gibt da halt Leute, also ich bin jetzt das dritte Mal mitgefahren, meine ich, oder das vierte, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber das dritte Mal. Das erste Mal 2013 oder 2012 und jetzt die letzten beiden Jahre halt. Und ich glaube, ein paar von den Leuten waren auch schon 2012 dabei und sind jedes Jahr mitgefahren. Und so sind die auch. Und du hast auch manchmal Autos, wo wirklich die Startnummern der letzten 10 Jahre irgendwie noch zu sehen sind. Das ist so halt so ein Happening. Da fährt ein E30 Cabrio mit in Orange. Orange ist die Farbe der Creme 21. Creme 21 lehnt sich auch ein bisschen an einer Creme, die Creme 21 hieß, heißt. Ne?
Richtig.
Und die hatte halt Orange als Farbe, die Firmenfarbe war Orange. Und so sind dann die Leute teilweise orange angezogen, haben irgendwas Orangenes an oder fahren sogar orangene Autos.
Ja. Und übrigens habe ich letztes Jahr erst festgestellt, war mir auch nicht bewusst, es gibt nicht nur die Creme 21 als Hautcreme, sondern eben auch diese Rallye-Creme 21 und in Heilbronn gibt es einen Club, der auch Creme 21 heißt. Ach,
stimmt, ja, da waren wir
und
ja auch.
Und das, ne, bezieht sich auch auf diese Creme, also auf die Hautcreme.
Ach witzig.
Ja.
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 Ja gut, die Streckenführung ist jedes Jahr geheim.
Genau.
Also du darfst dich bewerben und es ist tatsächlich auch so, ich habe mich mit den Verantwortlichen zum Teil ein bisschen nett unterhalten, die sind immer überbucht quasi, also es sind mehr Leute, die teilnehmen wollen, als sie Plätze haben. Und dann kannst du dich quasi bewerben und deine Bewerbung heißt aber, ich komme überall hin.
Weil, ja, genau.
Man weiß nicht, wo es startet halt, ne? Also man hat quasi sich schon eingebucht, bevor man überhaupt weiß, wo es lang geht. Und auch wir als Eingeweihte wussten dann erst quasi ein paar Tage vorher, wo es wirklich startet.
Genau, ja. Apropos Start, ich möchte noch was dazu sagen, weil in unserem Skriptdokument steht hier unter diesem ersten Punkt, was ist die Creme eigentlich, was zeichnet sie aus, auch noch das Thema Leute. Und du hattest es schon angesprochen, dass da immer oft immer die gleichen dabei sind oder man immer wieder Gesichter sieht. Allgemein, um mal so ein Stimmungsbild zu geben. Als wir da angekommen sind am Sachsenring, hat Jan ja gerade gesagt, wir haben uns alle im Fahrerlager da hinter der Boxengasse getroffen. Da gibt es so einen großen Parkplatz, ja, und hatten sich alle schon feinsäuberlich aufgestellt. Und es gibt ein befreundete Starter von uns, die sind dieses Jahr mit einem LKW gestartet. Die kennen wir auch, Jan kennt die auch schon deutlich länger als ich und die sind auch genauso lustig drauf. Und um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Stimmung, unsere allererste Amtshandlung, als wir auf diesen Parkplatz gerollt sind, bevor es überhaupt losging bei der Creme 21, war, dass wir die natürlich erstmal zugeparkt haben, damit sie nicht mehr wegkommen. Ist klar.
Ja.
Ja. Und das ist halt, man neckt sich auch die ganze Zeit während dieser Veranstaltung so ein kleines bisschen. Man hat sehr viel Spaß, man macht viele Witze. Also die meisten ist halt auch richtig rumblödeln erlaubt. Und das ist einfach sehr schön.
Ja, also auch bei jedem Spiel, da kommen wir gleich auch noch zu, also bei jeder Prüfung haben wir beide zumindest versucht, die Prüfer oder die Verantwortlichen wenigstens zu bestechen.
Ja.
Oder zu betören oder einfach voll zu quatschen, hat aber nie geholfen. Es ist aber trotzdem halt sehr witzig. Und das ist auch, glaube ich, Spaß steht ganz groß im Vordergrund bei der Rallye. Die einen interpretieren Spaß halt ein bisschen anders als die anderen, aber im Grunde ist, du kannst auf jeden zugehen und es ist immer lustig. Und bei den Oldtimer-Rallyes, die wir bisher mitgefahren sind, du kannst dich auch mit jedem sehr nett unterhalten, ist auch so, aber es ist nie so lustig in der Form. Außer man redet jetzt mit Rainer zum Beispiel.
Weil es bei diesen Oldtimer-Rallyes auch nicht so gelöst ist. Schon allein deshalb, weil es bei den Oldtimer... Oh, schon allein deshalb, weil es bei den Oldtimer-Rallyes ja in einigen Wertungsprüfungen auch richtig um was geht. Und weil viele Teilnehmer bei den Oldtimer-Rallyes das auch extrem ernst nehmen, die Platzierungen in diesen Wertungsprüfungen. Schon allein deshalb ist die Stimmung nicht so lässig wie zum Beispiel bei der Creme 21.
Ja, und jetzt das sehr guter Hinweis, Eckert, bei den Siegerehrungen der Klassik-Rallyes, die wir mitgefahren sind, gibt es dann einen Pokal für den Besten einer Wertungsprüfung, für den Besten eines Tages, für den Gesamtsieger, für das Gesamtsiegerteam und so weiter und so fort. Bei der Creme 21 gibt es einen Sieger. Und eigentlich ist es auch vollkommen egal, wer gewonnen hat.
Und der Preis ist jetzt auch nicht, du wirst da nicht überschüttet. Also es gibt so Oldtimer-Rallyes, da kriegst du dann für irgendwelche Wertungsprüfungen eine verhältnismäßig teure Uhr oder irgendwelche teuren Sachpreise und so. Bei der Creme 21 ist es eher so die Ehre.
Ja, die Ehre und der Spaß halt. Also wenn du keinen Spaß hast, hast du da eigentlich auch wirklich verloren, finde ich.
Ja, es ist so, weil wir können ja jetzt mal so Wollen wir noch was zur Streckenführung weiter sagen?
Ja, eigentlich auf jeden schon, Fall, ne? auf jeden Fall. Also Streckenführung erstmal ganz wichtig. Jedes Jahr 1000 Kilometer.
Ja.
Und das finde ich auch schon mal, das ist eine Ansage. Du fährst an drei, vier Tagen 1000 Kilometer. Und von der Streckenführung, finde ich, geben die sich noch mal einen Tuck mehr Mühe.
Ja, also das war letztes Jahr eine wunderschöne Strecke und es war auch dieses Jahr wieder einfach richtig schön.
Ja, also du fährst dann so über kleine Landstraßen. Es war eigentlich ganz witzig, weil wir ja beide in unseren Huts waren. Ne? Erst ja. War es Eckartshut mit dem Bereich Sachsenring, Halle bis in Harz, wo er halt, und ich weiß es jetzt wirklich, Kinder, ich weiß es, wo er ganz viel Motorrad fährt. Also, und es war dann immer so, wir sind durch den Harz gefahren oder durch den Vorharz, würde ich das fast nennen. Und dann sagt er gerade, ja, und dann fahren wir jetzt gleich rechts, ne? Und ich so, nee, links. Ach so, ja. Ja, aber hier bin ich auch schon mit dem Motorrad lang gefahren. Ja,
jede Kurve kenne ich da, jeden Stein. Ja.
dann im Bielefelder Raum oder Osnabrück, Bielefeld kenne ich mich halt auch ganz gut aus. Und dann ging es dann nicht wirklich andersrum, weil ich fahre ja kein Motorrad, zumindest nicht da. Aber das war schon schön. Aber auch, dass wir Strecken gesehen haben, Eckart hat immer mal wieder gesagt, ich bin ja nie lang gefahren. Ne? Also auch das gab es. Und das kann ich auch zurückgeben hier für meinen Bereich. Und das fand ich wirklich schön, dass du immer mal wieder Strecken siehst, wo du selbst als Ortskundiger sagst, also, ja, okay, da kann man machen hier.
Das ist ja auch schön hier, ne? Ja. Und das finde ich bei der Creme auch wirklich total gelungen. Und das war letztes Jahr so und das war auch dieses Jahr wieder so. Obwohl ich das dieses Jahr wirklich nochmal, da haben sie es nochmal getoppt, finde ich. Mal abgesehen davon, dass die Streckenführung an sich schon total schön ist, fand ich es dieses Jahr richtig, richtig cool, an was für Stationen wir zwischendurch so Halt gemacht haben. Durch diese Integration von Volkswagen Classic und Volkswagen Nutzfahrzeuge Classic oder die Karmann-Sammlung oder dass wir zum Beispiel in der Autostadt, ich meine, die Autostadt haben wir uns jetzt nicht angeguckt, weil wir waren da, wenn man das beruflich macht, was wir beruflich machen, kennt man sich in der Autostadt sehr gut aus. Ich glaube, da spreche ich auch für dich, ne?
Ja.
Wir waren jetzt nicht nochmal in der Autostadt, aber Zieleinlauf, Autostadt und dann konntest du als Rallye-Teilnehmer da nochmal durchgehen, dir das nochmal angucken, hast was zu essen bekommen da oder dann ging es von Wolfsburg wieder durch einen Teil des Harzes in so Richtung Osnabrück, da sitzt zum Beispiel Volkswagen Nutzfahrzeuge, da haben die ihre Türen und Türe, Tore aufgemacht.
In Hannover sind die Nutzfahrzeuge.
Entschuldigung, in Hannover, ja. In Osnabrück ist die Karmann-Sammlung, Entschuldigung. Ja. Die haben ihre Türen aufgemacht für diesen ganzen Rallye-Tross, dass du da durchlaufen konntest. Also du hast auch, wenn du nicht gefahren bist und nicht nur die Strecke gesehen hast, einfach auch coole Sachen erlebt, fand ich.
Ja, nee, definitiv. Und auch die Mittagsstopps, also das kennen wir ja auch von den Klassik-Rallyes, auch da wird in der Mittagszeit irgendwo beim Restaurant gehalten und auch die Restaurants müssen da halt mal eben 200 bis 400 Leute durchschleusen. Und auch da ist die Creme dann immer so ein bisschen besonders. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren, aber wie hieß das Restaurant? Zur Gurke oder so?
Ja, ich glaube auch, ja.
Und vor dem Restaurant stand ein Humvee. Also ja. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für, und wir reden gar nicht über das Essen. Ne?
Ja, ja. Das
ist ein gutes Beispiel, was da so läuft, ja. Ja, nee, und ich glaube, man hört es auch schon aus unseren Stimmen, dass wir uns jetzt nach und nach erinnern und wir richtig gute Laune bekommen, denn wir haben, glaube ich, 4 Tage wirklich gute Laune gehabt.
Ja, es ist so. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ne, bei einer Youngtimer-Rallye im Gegensatz zu einer Oldtimer-Rallye, in der Regel, alleine durch das Alter der Fahrzeuge, fährst du auch einfach komfortabler.
Ja, definitiv. Also wir haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Wir
nein, wir kommen noch zu unserem Auto im Detail. So. Aber ja, kannst ruhig sagen, was wir gefahren sind.
Nein, ich sag nur, unser Auto hat eine Klimaanlage.
Okay. Spannung. Wenn du wissen willst, welches Auto wir gefahren sind, dann schalt jetzt dran. Nicht ab, sondern bleib bloß dran.
Kurze Werbeunterbrechung hier.
Ja, ich glaube, ich finde, bei so einer Youngtimer-Rallye, das Fahren an sich, also mir macht es extrem Spaß, wirklich alte Autos zu fahren und so, aber es ist halt schon anstrengender und ich finde, gerade in dem Auto, in dem wir gefahren sind, konnte man auch einfach diese Streckenführung und das Ganze drumherum richtig genießen.
Ja, plus was wir jetzt auch gemerkt haben, wir sind ja in diesem Jahr 3 Classic-Rallyes gefahren, 2 Elektro-Rallyes und jetzt noch die Youngtimer-Rallye. Bei der Creme kann man zwar gewinnen, aber du kannst nichts dafür tun, finde ich. Also, ja. Bestes Beispiel ist hier Marco Degenhardt von der Halle 77. Genau. Werden auch den einen oder anderen werden kennen, so ein VW-Schrauber ja auch. Der ist vor uns bei einem Spiel. Wir stellen jetzt mal ein Spiel vor und ja. Da packt man so Metallteile in einen Plastik-LKW, also hier so ein, ne, wie Kinder, die im Sandkasten haben, so ein Plastik-LKW halt. Und dann hatten die Creme-Leute so eine Rampe gebaut, der LKW fuhr diese Rampe runter auf so einen asphaltierten Bereich oder gepflasterten Bereich zu und da war dann so eine Skala von 0 bis 50 bis 0. Und da, wo der Laster halt in dem Feld, wo er stehen geblieben ist, da hast du halt die Punkte gekriegt. Und Marco war halt vor uns dran, hat da irgendwie seinen Laster beladen und den da runterfahren lassen. Und in die 50 ist er gerollt. Also ja, volle Punktzahl.
Volltreffer, ja.
Und unser ist in die 40 gerollt. Und ich glaube nicht, dass Marco jetzt mit dem Taschenrechner da saß und sagte, okay, der Reifenumfang der Plastikräder vom Laster bei der Außentemperatur von 24 Grad und dem Rampenwinkel und dem Abschussgefälle, da muss ich mindestens 725 Gramm einpacken, sondern im Prinzip packst du da was ein, ja, oder? So was, ja, was dir sinnvoll erscheint.
Und das Lustige war ja, ich meine, ist auch eine ganz klassische Taktik bei einem Creme 21-Spiel, entweder die Leute vor dir ins Gespräch verwickeln und damit gucken, wie machen die das, oder einfach mal ein bisschen hingucken, was ist da gefordert. Und wir haben tatsächlich gesehen, wie Marco seinen LKW beladen hat und dann sage ich noch zu Jan, oh Jan, jetzt guck mal genau hin, wenn er den wieder auskippt, was er da genau reingeladen hat, um mal so einen Anhaltspunkt zu haben. Wir haben tatsächlich identisch das Zeug da reingeladen und trotzdem haben wir 10 Punkte weniger gemacht als er.
Ich meine, verdient 10 Punkte weniger, ja, auf jeden,
sicher,
Fall.
Sicher.
Aber von der Sache her auch so ein Beispiel, der ist jetzt nicht wie bei einer Fahrprüfung, wo du eine Gleichmäßigkeitsprüfung hast, wo wir beide im Auto sitzen, der eine zählt, der andere fährt und wir uns danach wirklich kolossal ärgern, dass das nicht geklappt hat, sondern bei der Creme bist du halt, du hast ein Spiel gemacht, du hast deinen Spaß, du verstehst es auch nicht und hast dann trotzdem noch gute Laune, wenn du weiterfährst, auch wenn du völlig versagt hast, weil du weißt, das hättest du jetzt noch nicht besser machen können.
Ja,
also sicherlich hättest du es machen können, aber warum und wie und das weißt du dann halt eh nicht. Also, ne?
Ja, du kannst im Prinzip nichts gewinnen, aber du kannst dafür halt auch eigentlich quasi nichts verlieren.
Ja, nee, das ist schön. Ich habe den Podcast-Programmpunkt Creme 21 Highlights in unser Dokument geschrieben. Erster Punkt ist, unsere Lieblingsautos war mir wichtig, um so ein bisschen zu zeigen euch, was war, also welche Art von Fahrzeugen da waren.
Ja.
Hast du Lieblinge gehabt, Eckert?
Finde ich extrem schwierig. Es gibt zwei Autos, die fand ich einfach cool. Und zwar war das einmal ein Chevy Camaro, aber natürlich ein alter Chevy Camaro, weil ich mag ja einfach amerikanische Autos und ich finde, das ist einfach ein lässiges Auto. Mit dem habe ich mich aber nicht besonders auseinandergesetzt, weil der startnummernmäßig so lag, dass wir den nie wirklich so richtig gesehen haben. Und das zweite Auto, was ich wirklich faszinierend fand, war tatsächlich eins aus unserem Starterfeld. Also wir sind mit Volkswagen Classic gestartet und Volkswagen Classic hatte drei Autos mit dabei. Das war einmal unser Auto, dann war es ein Theo Decker Käfer, also ein VW Käfer mit relativ moderner Technik drunter, 135 PS, der ging auch richtig ordentlich vorwärts, aber trotzdem klassisches Gewand, sah aus wie normaler Käfer und ein Rallye Golf, also ein Golf 2 Rallye Golf. Und Rallye Golf an sich ist ja schon was ziemlich Besonderes, weil nur 5000 Stück gebaut wurden und es stellte sich dann erst so während der ersten anderthalb Tage dieser Rallye heraus, dass dieses Auto, was wir da dabei hatten, wirklich was ganz Besonderes war, denn von diesen 5000 Rallye Golf gingen dann 12 Stück zu VW Motorsport in die Veredelung und die haben dann den Antrieb aus dem Golf 2 Limited bekommen, also 210 PS und Allrad und G-Lader und das ist halt was extrem Außergewöhnliches, 12 dieser Autos wurden überhaupt nur gebaut, ich weiß nicht, wie viel es davon noch gibt und das Ding, Volkswagen Classic, typisch natürlich in einem Zustand, als wäre es gerade vom Band gerollt und mir ist irgendwie erst so Stück für Stück während dieser Rallye klar geworden, was das eigentlich für ein unglaublich besonderes Auto ist.
Ja.
Und ich fand es auch während der Rallye schon extrem beeindruckend. Ich meine, denk mal drüber nach, ich weiß gar nicht, was das für ein Baujahr war. Der müsste ja irgendwas so Baujahr in den 80ern oder so, glaube ich, oder nee, 70er. Was ist das denn dann? Ich weiß es gar nicht. Aber für seine Zeit mit 210 PS und Allrad war das Ding ja unfassbar motorisiert.
Ja, nee, definitiv.
Also echt krass.
Ich persönlich habe ganz andere Fahrzeuge. Ich sage ja, das ist so meine Jugend, ne? Und darum blühe ich da so auf. Und was ich nochmal hervorheben möchte, was wirklich schön ist, wenn du die Klassik-Rallye fährst, dann sind gefühlt vom Starterfeld von 200 Autos 50 Elfer.
Ja. Ne?
Also ungelogen. Oder sagen wir Elfer und SL oder so.
Das stimmt.
Und hier hast du wirklich eine ganz breite Mischung, eine Corvette C4, ein Mercedes W116, Audi 200 waren diverse am Start, ein VW Polo G40, BMW Z1, aber auch ein Ford Granada, Gia, ein Jaguar XJ8 und hier eins meiner persönlichen Highlights, ein Volvo 850 als T5R Limousine in so einem Zitronengelb. Also wunderschönes Auto, ist mir richtig das Herz ausgegangen, muss ich Ihnen auch gleich sagen. Range Rover Defender fährt da mit, ein Opel Admiral. Eine Elva haben wir aber auch dabei gehabt oder zwei. Ne?
Ja.
Lotus Elan zum Beispiel, auch sehr abgefahren. Ein DeLorean war dabei. Nee, doch, DeLorean heißt er.
Ja, genau, DeLorean. Also
die DMC-12, BMW 2002 Ti, Opel Vectra, Opel Calibra, Sierra Toledo. Und das sind so manchmal auch Autos, wo du denkst, hä, der kann da schon mitfahren? Mazda 929, ne?
Ja.
Du erinnerst dich, Eckert. BMW M5, das sind so Sachen. Unter anderem war auch ein Dreirad dabei. Ich weiß immer nicht.
Reliant,
genau, Robin. Ja. Die ja in England eine große, gibt es auch so als Bond-Bug, ne?
Mhm.
Aber das war eher so die Kombi-Version und das, alle haben den geliebt, sofort, ne? Und die Erkes-Brüder, die das Ding gewonnen haben, sind halt mit einem Volvo FL7 gefahren. Ne?
Mhm. Ist halt also jetzt, ein LKW. Was ist was? Ja, eine LKW-Zugmaschine, ja.
Und auch die haben mir das Herz geöffnet, genauso wie ein Citroën BX, den man ja heute auch nicht mehr sieht, den auch die wenigsten kennen. Und also du hast so eine schöne bunte Mischung und ich finde immer, wenn du guckst, du hast auch irgendwie Spaß, weil du auch teilweise gucken musst, gehört der zu uns oder wohnt der hier? Ne?
Ja, das stimmt. Gerade so, als wir so durch die ein bisschen ländlichen und abgelegenen Teile Sachsen-Anhalts gefahren sind, waren doch im Straßenbild noch öfter so Autos, die inzwischen so um die 20, 25 Jahre alt sind und da hast recht, da hatten wir mehrmals so, dass wir irgendjemandem hinterhergefahren sind, bis wir dann festgestellt haben, Moment mal, der wohnt hier, der gehört gar nicht zur Rallye.
Es waren übrigens zwei DeLorean dabei, ich wusste gar nicht, dass das unterschiedlich, doch, aber habe ich irgendwie doch gemerkt, ne?
Waren zwei DeLorean?
Ja.
Krass.
Ja, zwei. Gut. Es ist wirklich spaßig. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dadurch, dass das ja alles so eine Heimlich-Geschichte ist, hast du halt auch kaum Zuschauer.
Ja, das ist wirklich schade.
Keiner weiß, wo es lang geht. Die Presse ist nicht informiert. Und das fand ich jetzt, ist bei der Sachsen-Klassik immer ganz groß, wie viele Zuschauer da halt sind. Da hätte man, oder ich hätte mich zumindest gefreut, wenn die Leute da draußen das auch noch mehr mitbekommen hätten, was wir da drin machen. Also, ne? Also in der Rallye.
So. Ja, das hätte mich auch gefreut. Das macht wirklich was aus, wenn sich Leute am Straßenrand freuen.
Ja, dann die Spiele, also die Prüfungen in Anführungszeichen, sind teilweise vollkommen bekloppt. Da habe ich jetzt auch als Programmpunkt, hast du Lieblingsspiele? Fandst du was besonders?
Also okay. Es gab zwei Spiele, die ich besonders schön fand. Und zwar gab es ein Spiel, da standen auf dem Boden im Kreis drei so 10-Liter-Eimer, so Plastikeimer. Und der eine aus dem Auto, also man sitzt ja immer zu zweit im Auto, es gibt immer einen Fahrer und einen Beifahrer. Und Fahrer oder Beifahrer hat, ihr erinnert euch vielleicht aus Kindertagen oder von euren eigenen Kindern, es gibt so Dinger, das sieht aus wie so eine Eiswaffel, wo so ein Knopf dran ist, so ein Auslöser, wodurch dann oben aus so einem Körbchen wie aus dieser Eiswaffel so ein Tischtennisball rausgeploppt wird. Ich hoffe, mit der Beschreibung kann man einigermaßen was anfangen, so ein Kinderspielzeug. Das hat der eine in die Hand gedrückt bekommen und der andere hat wie so einen großen Cricketschläger in die Hand gedrückt bekommen, also so ein schmales Holzbrett, relativ schwer, relativ ja, nicht so feinfühlig zu handeln. Und der mit diesem Ballschnipsgerät musste dann einen Tischtennisball in diese drei Eimer hinein katapultieren. Diese drei Eimer haben drei unterschiedliche Punktwertungen gehabt, irgendwie 10, 30 und 60 oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und der mit diesem unhandlichen Schläger, weil das natürlich sau schwierig ist, mit diesem komischen Kinderspielzeug den Tischtennisball da zielsicher rein zu befördern, konnte dann den Tischtennisball nochmal in der Luft so pock, so ableiten, um möglichst so einen Eimer zu treffen. Und ich fand das Spiel deshalb so schön, weil es erstens echt schwierig war. Und zweitens, wenn man da gesehen hat, dass es einfach auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten gab. Wir haben das so probiert, man durfte zwei Bälle schießen, um erstmal zu sehen, okay, wie weit fliegen die denn überhaupt, so als Testschüsse. Und wir haben das so gemacht, das haben wir ausprobiert. Jan hat sich dann versucht, auf die perfekte Position zu stellen, sodass ich im Zweifel, falls der Ball nicht eh schon von alleine reingeht, nur nochmal so im allerletzten Moment so einen kleinen Schubs an den Ball geben muss, damit er in den Eimer reingeht. War auch gar nicht mal so schlecht, wir haben auch Punkte gemacht. Andere Leute haben das dann so gemacht, der eine hat den Ball losgeschossen und der andere hat dann wie mit so einer Tischtenniskelle diesen Ball aufgefangen und balanciert und immer wieder hüpfen lassen auf dem Schläger, immer weniger, bis er irgendwann zum Liegen kam und er den Ball dann zielsicher in den höchst bewerteten Eimer befördern konnte. Und das war natürlich, also Respekt dafür, das war jemand aus unserem Team, Marius Wehmeier, weißt, vielleicht hört er ja diesen Podcast, der hat den Ball aufgefangen mit diesem Schläger. Das hat mir wirklich, das fand ich sehr respektabel. Und das fand ich aber so schön, weil da hat man an diesem Spiel, sieht man mal, erstens kannst du dich nicht darauf vorbereiten, weil du kommst nicht auf die Idee, dass du sowas machen musst. Und zweitens, du musst dann halt spontan dir irgendeinen Lösungsweg überlegen, der dann am besten auch noch funktionieren sollte. Und das finde ich einfach schön.
Ja. Und dein zweites Spiel?
Ja, das zweite Spiel war das Heraustwirken der Tischtennisbälle. Also ich habe eine leere Pappverpackung um die Hüften gebunden bekommen, die dann oberhalb von meinem Po hinten hing. Und da waren 6 Tischtennisbälle drin und halt nur so ein kleiner Schlitz, wo die raus können. Und man musste dann Po wackelnd und hüpfend versuchen, innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst viele dieser 6 Tischtennisbälle rauszubekommen. Und egal, wer an diesem Spiel teilgenommen hat, es sah bei allen bescheuert aus. Und es war einfach auch so ein Spiel, wo sehr viel gelacht wurde. Und deshalb fand ich das gut.
Ich bin immer wieder baff erstaunt, was die sich so einfallen lassen. Und teilweise auch so Sachen, die so simpel sind und man trotzdem sagt so, okay, geil. Kurz vor dieser Ping-Pong-Fang-den-Ball-Spiel-Aktion hatten sie 3 Styroporköpfe und da waren, was war da nochmal drauf? Was musste man da runterschießen
mit einer Äpfel. So Pappmaché-Äpfel.
Achso, ja, genau. Und der Beifahrer hat eine Armbrust, das ist so eine Kinderarmbrust, in die Hand gedrückt gekriegt, musste dann diese Dinger wegschießen.
Ja, mit einem Weinkorken.
Ja. Gefürchtet sind allerdings die Kofferspiele. Das heißt, man kriegt so einen kleinen, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Kinderkoffer ins Auto gereicht. Und da sind dann ganz viele Sachen drin. Und man muss das halt irgendwie aufnehmen. Es kann aber auch sein, dass die Frage, die dann bei einer anschließenden Wertungsprüfung oder beim Spiel kommt, also fährst du nochmal raus und dann musst du eine Frage beantworten zu dem Koffer. Und das schönste Beispiel dazu war im letzten Jahr, da hatten sie uns einen Koffer gegeben mit alten Typenschildern, also Fiat und Alpha und dies und das und jenes. Und wir hatten das hoch und runter, wir kannten jedes, wir haben uns das wirklich gemerkt, Notizen aufgeschrieben. Gemacht
und so. Und ja.
Und was war dann die Frage?
Welche Farbe hatte das die Innenauskleidung des Koffers oder sowas?
Ja. Ja, keine Ahnung. Und dieses Jahr war eine Kofferfrage, da waren unter anderem 3 Pixie-Hefte in dem Koffer und in dem einen Pixie-Heft liest der Protagonist in einem anderen Pixie-Heft.
Ja, Pumuckl bekommt das irgendwie vorgelesen in irgendeiner Pumuckl-Folge, dieses Pixie-Heft.
Ja.
Und dann war
Frage, was weiß ich.
Welche Folgennummer war das? Also wirklich so.
Das kann man eigentlich nicht wissen. Eine andere Sache, die sowohl im letzten Jahr als in diesem Jahr war, bloß in einer anderen Ausführung. Sie haben uns einen Zettel gegeben, da waren quasi Screenshots von 80er Jahre Tanzfilmen. Also Fame und hier Jennifer Beals, wie heißt, Flashdance und so weiter und so fort. Und die musste man dann dazu schreiben in einer bestimmten Zeit. Also das ist schon schön.
Also da bin ich weiterhin immer noch sehr beeindruckt, lieber Jan, mit was für einem unglaublichen Fachwissen du die Frage zu diesen Dance-Movies beantwortet hast.
Ja, ich war halt schon ein großer Tänzer halt, ne? Eins meiner Lieblingsspiele war übrigens tatsächlich eins, wo ich völlig versagt habe. Und was mir heute wirklich Wochen später immer noch sehr unangenehm ist.
Ich weiß.
Da haben wir in Osnabrück an so einem Tisch gesessen und sie haben uns quasi 100 Steine gegeben, so Dominosteine.
Ja.
Und wir sollten eine Dominoschlange aufbauen. Und ich habe dann angefangen, um das räumlich besser zu gestalten, die immer so ein bisschen versetzt zu setzen. Und Eckart sieht das und sagt zu mir, meinst du, dass das wirklich funktioniert? Und ich sage, ach, klar, Eckart. Sieht doch viel geiler aus, lass uns hier mehrere Enden machen und so. Ey, Domino, ich im Fernsehen geguckt, da bin ich der Meister.
Ja.
Ja, und dann musste man, also wir haben auch fast alle Steine, 100 waren es,
ja,
95 haben wir,
oder so,
93 haben wir verbaut. Und dann musste man das Ganze noch anstoßen, damit das alles einmal umfällt.
Und es zählen nur die Steine als Punkte, die umfallen.
Ja, und genau da, wo ich diesen Stein gesetzt habe, wo Eckart mich noch gefragt hat, klappt das ja. Und ich so, du Jungspund, hast du früher nicht Domino gemacht oder was? Da ist dann unsere Schlange stehen geblieben. Ja. Ich fand es aber trotzdem, es war ganz schön, weil du hast so Wellenbewegungen gesehen. Also du guckst ja immer so ein bisschen das ab, was deine Vorgänger machen. Mhm. Und manchmal musst du halt warten und kannst da ein bisschen länger gucken. Und irgendwann knieten dann alle an den Tischen. Ne? Vorher standen sie da noch. Dann irgendwann hat der eine erst angefangen, das in der Hocke zu machen. Und dann haben sie sich alle hingekniet, wir ja auch. Fand ich auch, es war ein schönes Spiel.
Ja.
Ja, ein Highlight, was ich noch hatte im negativen Sinne, war der Harz.
Ja, für mich auch. Also ich habe es auch gesehen, dass hier du das reingeschrieben hast, einfach nur Stichwort der Harz. Das stimmt. Also einerseits natürlich schön wegen schöne Kurve und so, aber krass, wie es da inzwischen aussieht vom Baumbestand her.
Ja, also das war auch so ein Stückchen, wo ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich gerade gar keinen Bock, Rallye zu fahren. Mhm. Weil wir da natürlich mit 200 Teilnehmern, die alle hier das den guten Sprit rausgehauen haben, durch einen völlig zerstörten Harz fahren.
Also Wobei man an der Stelle aber sagen muss, dass dieses Baumsterben im Harz nicht zwangsläufig jetzt was mit Autoabgasen zu tun hat, sondern das Problem dort ist Borkenkäfer.
Ja, ja, gut, aber das ist ja eine Kausalkette. Also wir wollen jetzt hier nicht zu politisch werden und ich möchte auch nicht Tempo 100 fordern, aber im Prinzip ist es ja schon so, dass es einfach dem Klimawandel geschuldet ist, dass der Borkenkäfer überhaupt zu stark wird, weil es so warm geworden ist, so wenig regnet und die dann ein leichtes Spiel haben, ne?
Ja, schon, also ja, will ich dir nicht widersprechen, aber man muss im Harz auch wirklich, darf das nicht unter den Teppich kehren, das ist auch tatsächlich dort eine Missforstwirtschaft geschuldet, weil das halt, da wurde halt dann zum Teil Nutzwald angepflanzt und das sind Baumarten, die dort eigentlich nicht hingehören und die können sich nicht wehren. Also, aber ja.
Ja, also, keine. Aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr beklemmend, weil du da teilweise durchfährst und so stellst du dir Tschernobyl vor oder so.
Ja,
ne?
Ja,
nicht schön. Also,
der Wald ist richtig kaputt. Also, das ging so weit. Jetzt komme ich nochmal darauf zu sprechen, was Jan vorhin gesagt hat. In weiten Teilen des Harzes, vor allem dort, wo wir langgefahren sind, diese ganzen Kurvenlandstraßen, kein Witz, ich kenne mich da wirklich sehr gut aus, weil ich da sehr, sehr viel mit dem Motorrad fahre. So, Jan muss schon wieder lachen, aber in dem Fall jetzt mal ist tatsächlich so, ich kenne die Strecken super gut und es gab Streckenabschnitte, da habe ich zu Jan gesagt, ach krass, ich weiß gar nicht, wo wir sind, ja, cool, kenne ich gar nicht und so und dann habe ich festgestellt, oh, ach so, doch, ich kenne die Strecke doch. Aber als ich das letzte Mal hier lang gefahren bin, sah es einfach komplett anders aus, weil da bist du durch den Wald gefahren und nicht durch eine kahle Landschaft.
Ja.
Also so stark ist die Veränderung da.
Ja, also also ich will jetzt auch gar nicht sagen, fahrt da mal hin und guckt euch das an, sondern eher, wir müssen echt so ein bisschen auf Mutter Erde aufpassen. Das ist alles nicht witzig. So. Also ich kenne auch kahle Stellen hier bei uns, aber das war ja wirklich so, ja, wie so ein Chemieunfall.
Mhm. Irgendwie. Ja, das stimmt.
Ja, gut. Ein bisschen ernst muss ja auch mal sein hier, ne? Wenn ihr das morgens hört auf dem Weg zur Arbeit, Kinder da. Unser Auto, Eckart.
Hau raus. Ja.
Jubi!
Jubi! Wir sind gefahren mit einem VW Golf 3 GTI in der Jubi-Edition. Zu erkennen und darauf hingewiesen hat mich sofort, als ich das erste Foto von diesem Auto in meiner Instagram-Story hatte, Jens Stratmann. Ach. An dem silbernen Tacho und den roten Gurten. An dieser Stelle, jetzt haben wir es uns lange aufgehoben, liebe Grüße natürlich auch an Jens. Du kennst Jens?
Ich kenne Jens und ich weiß vor allen Dingen auch, dass Jens auch ein Golf 3 GTI hatte. Mhm. Mehrfach sogar. Der hat ihn wieder zurückgekauft, das haben wir verkauft und so weiter und so fort. Aber das ist quasi, das ist Jens Auto. Das ist so ein bisschen, als hätte VW den nur für Jens gebaut.
Ja.
Was mich an diesem Auto fasziniert hat, und das wirklich, das ist, das hat mich wirklich, also das hätte ich nie gedacht, wie viele Männer in meinem Alter um das Auto herumschlawenzeln und mich dann voll quatschen, der ist ja im guten Zustand und Mensch, und ach, ist das der mit dem 16? Und ich stehe da dann immer und denke, ey Kinder, wir fahren Golf 3 GTI, komm mal klar. Ja. Aber das ist mir dann so bewusst geworden, natürlich, die waren alle in meinem Alter, das war früher ein absoluter Traumwagen. Ja. Lustigerweise haben uns viele gesagt, ach, ihr habt die schwachbrüstige Version.
Den 8V.
Ja, aber ich bin den sehr gern gefahren. Also ich fand den noch gut.
Ich auch.
Rot übrigens.
Ich auch. Es gab den Golf 3 GTI in zwei unterschiedlichen Leistungsvarianten. Einmal mit 8V und einmal mit 16V Technik. Das ist ein 1,8 Liter Benziner, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir hatten die schwächere Version mit 115 PS. Und der fühlte sich aber gar nicht so schwachbrüstig an. Also ich meine, mit 115 PS, der fuhr richtig ordentlich.
Ja, es liegt ja auch immer am Fahrer und nicht nur am Auto, ne? Also
völlig.
Weil die Leute, ich brauche mehr Leistung. Ja, bitte, lern das mal fahren.
Ja, wenn wir in dem Auto drin sitzen. Nee, aber der lag gut auf der Straße, der war in einem absoluten Top-Zustand. Das Radio funktionierte, was ich ziemlich cool fand. Und vor allem, er hatte eine Klimaanlage.
Ja, das war sehr viel wert.
Ja, und ich fand auch zum Beispiel, während man das Auto so gefahren ist, habe ich das auch irgendwann mal zu Jan gesagt, hey krass, wir fahren hier so über die Landstraße und du fährst so 100 und das Ortsausgangsschild kommt und du beschleunigst da einfach so ganz lässig durch und rollst so dahin und Verbrauch ist auch okay und hörst dabei Radio und nimmst hier gerade an so einer Klassikfahrzeug-Rallye teil. Und dann habe ich mich zu Jan umgedreht und habe gesagt, ey, ist schon erstaunlich, ne, also ein Golf 3, das ist ein richtig modernes Auto eigentlich.
Ja. Ja, und uns sind auch diverse Golf 3 entgegengekommen, die nicht Teilnehmer waren, ne? Das ist dann auch nochmal ganz lustig. Und trotzdem fährst du schon einen Klassiker, der wirklich viele Leute fasziniert.
Ja, ich finde aber auch, dass dieser Sprung von Golf 2 auf Golf 3 technisch einfach riesengroß war.
Ja,
bin ich bei dir. Findest du, dass der Golf 3 ein schöner Vertreter seiner Baureihe ist?
Ich mag den Golf 4 am meisten.
Ja, ich
also,
auch.
Natürlich die erste Golf-Generation. Die zweite habe ich mir persönlich übergesehen, weil das war der Golf, als ich Fahrschule gemacht habe. Also war der überall auf der Straße. Damals hat ja quasi halb Deutschland VW gekauft und die andere Hälfte Opel. Viel mehr hast du da nicht gesehen, bis auf die fünf Lehrer, die Saab gefahren sind. Und nee, das war ich mag den Zweier, den habe ich mir irgendwie übergesehen, mag ich nicht so. Meine Schwester ist ihn auch lange selbst gefahren. Mein Vater ist ihn gefahren. Ich stehe so gar nicht drauf. Und den Dreier, ich mag den Vierer ein bisschen mehr.
Ja, geht mir ganz genauso. Aber ich fand die Felgen, die bei uns drauf waren, richtig gut.
Ja, das Auto war auch lässig. Sehr schön fand ich im Übrigen auch. Wir haben uns sehr strikt an Credo gehalten. Und zwar ist in dem Feld auch ein Opel Manta B mitgefahren. mit einem ganz entzückenden Pärchen. Und ich werde denen auch den Link zu dem Podcast schicken, dass wir sie erwähnt haben. Ich nenne sie mal Uschi und Bernie. Einfach, weil es geht halt. Und ich muss sagen, ich finde, dass Bernie mit die größten Eier hat. die man überhaupt haben kann, weil A, überhaupt schon mal Opel Manta zu fahren, Opel Manta B, das kannst du vielleicht noch machen, wenn du in Rüsselsheim wohnst. Aber wenn du aus Gifhorn kommst, aus dem stärksten VW-Land überhaupt,
ja,
und dann vielleicht sogar noch im VW-Konzern schaffst und da dein Geld verdienst und trotzdem Opel Manta fährst, weil du es geil findest, dann hast du einfach Eier aus Stahl, die riesengroß sind.
Ja, vielleicht noch eine Erzählung zu den beiden. Jan und ich standen mit unserem Golf GTI bei einer Wertungsprüfung, also bei so einem Spiel, und auf einmal hielt neben mir dieser Manta und die Beifahrerin sprach mich an mit: "Na, ihr Assis?" Und ich habe erst gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Was, also Creme 21 ist ja immer lustig, aber okay, das ist ja eine harte Ansprache, und setze dann so ein bisschen fort, und ich bin nicht so sattelfest mit dem Film Manta Manta, ich habe den nur einmal gesehen, bis ich dann irgendwann gerafft habe, dass das so Manta Manta Zitate waren, weil ja die Autos tatsächlich zu der Zeit auch Konkurrenten waren, ja. Und das fand ich schon sehr, sehr witzig.
Ja. Ich habe dann, als wir in Hannover, haben wir am Flughafen übernachtet, und dann haben wir sie irgendwie noch in der Lobby getroffen, und dann sagten sie, ja, sie würden jetzt auch neben uns stehen, wir sollten mal sehen, dass die Karre morgen noch da ist. Und weil ich ja ein Frühaufsteher bin, habe ich morgens das Auto geholt und hatte so einen Kreidestift dabei und habe dann an ihre Seitenscheiben Bernie und Uschi geschrieben, was sie im Übrigen auch total witzig fanden. Also das, ja, ist auch so, sowas machst du nicht auf einer Klassikveranstaltung, weil selbst mit so einem Kreidestift die Leute wahrscheinlich austillen,
ja,
wenn du
Gott,
ihren 200.000 ja. Euro Oldtimer da irgendwie was draufschreibst. So war es aber lustig. Dazu habe ich hinten noch drauf Creme 22 geschrieben. Einfach, weil es witzig ist, und fanden die auch witzig. Sie hat dann gesagt, die Uschi hat sich weggeschmissen, als sie es gesehen hat. Ganz liebe Grüße an euch beiden. Die haben uns die Creme auch noch mal ein bisschen versüßt. Noch mal mehr, als sie eh schon war.
Ja, das finde ich auch. Es war eine Bereicherung.
Ja, das war die Creme. Ich kann jedem empfehlen, der ein Youngtimer-fähiges Fahrzeug hat, da mal mitzumachen, weil es einfach wahnsinnig witzig ist. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube, so um die 1.600 Euro oder so.
Ja, ich glaube, 1.700 Euro waren dieses Jahr das Startgeld.
Inklusive aller Übernachtungen für zwei, genau, Personen, meine ich. Ne?
Genau.
Dann aber wahrscheinlich, okay, Doppelzimmer. Ist aber trotzdem, es macht einfach Spaß. Man muss sich aber darauf einlassen.
Ja.
Also gerade wenn man aus dem Rallye-Segment kommt, aus dem klassischen Rallye-Segment, kann man manchmal über die Organisation so ein bisschen stolpern.
Hm?
Dass es nicht so 100%, sagen wir mal zu 1000%, die machen das alles ordentlich. Aber so als Beispiel, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da kriegen wir dann Nachrichten, wenn irgendwie was passiert. Und dann schrieben sie, ja, da ist eine Vollsperrung. Wer regelt das? Also was wird es natürlich bei einer Klassik-Rallye-Veranstaltung nie geben. Da sagen sie dann gleich wieder, von Seite 5, Bild 25 bis Bild 27 gilt fortan dies und das und jenes, und nicht hier, mach mal so, wie du meinst. Aber wenn man das von Anfang an versteht, dass man einfach Spaß haben soll und den auch haben kann, und alle so gestrickt sind, dann ist es eigentlich eine sehr, sehr geile Veranstaltung.
Das finde ich auch. Ja.
Ecki, du hast noch einen Aufreger.
Ja, ich wegen dachte, damit
Creme, wir hier
nicht,
oder?
Nein, nicht so gut gelaunt rausgehen, ist mir heute passiert im Straßenverkehr.
Und ich dachte, jetzt kommt irgendwas von gestern Abend. Weil Eckhard und ich sind gestern Abend parallel nach Hause gefahren von Rüsselsheim aus, wir waren beim Opel, und haben dann über eine Stunde telefoniert, weil ich bin über einsame Landstraßen im Stau ausgewichen, Eckhard stand im Stau und wir hatten genug Assis um uns rum. Aber,
stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Nein, heute ist wirklich was passiert, da habe ich mich so aufgeregt, dass ich erstmal Albrecht anrufen musste.
Oh, jetzt wird's ernst.
Pass auf. Ich fahre in Richtung einer größeren Bundesstraße bei uns, auf die es eine Auffahrtsspur gibt, einen Beschleunigungsstreifen, wie bei der Autobahn.
Ja.
Was macht man auf einem Beschleunigungsstreifen?
Beschleunigen.
Beschleunigen.
Ja. Normal.
Ja, du, ich habe jetzt so blöd nachgefragt, weil ab und zu bist du bei mir weg. Also Beschleunigungsstreifen, man fährt da drauf und dann gibt man eine Möglichkeit richtig Gas. Im Idealfall schaltet man vielleicht vorher nochmal einen Gang zurück, weil man möchte ja aus den in der Stadt erlaubten 50 km/h möglichst zügig auf der Landstraße erlaubten 100 km/h beschleunigen, um sich dann von diesem Beschleunigungsstreifen, auf dem man ja geschützt erstmal Geschwindigkeit aufnehmen kann, in den dann genauso schnell fahrenden Verkehr gut einordnen kann. Vor mir fährt ein Golf einer Fahrschule. Wir fahren auf diesen Beschleunigungsstreifen auf. Was macht der Golf? Bremst und bleibt stehen am Anfang des Beschleunigungsstreifens. Und nicht so bleibt stehen, dann merkt der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin, es war eine Fahrschülerin in dem Fall, spielt aber auch keine Rolle. Ich wollte das jetzt nur dazu sagen, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt. Nicht so, dass der Fahrlehrer sagt, oh Mist, meine Fahrschülerin hat jetzt hier angehalten auf dem Beschleunigungsstreifen, was echt total blöd ist. Ich greife da mal sofort ein, ich habe ja selber Pedalerie, oder sag ihr, du nicht stehen bleiben, sofort Gas geben. Nein, das Auto bleibt da stehen. Und stand dann da auch erstmal in aller Ruhe und hat gewartet, bis auf der dann parallel laufenden Landstraße eine größere Lücke war, um dann anzufahren, zu beschleunigen und sich einzuordnen. Und da fasse ich mir doch echt an den Kopf, wie kann das denn sein, dass ein Fahrschulauto, wo ein Ausbilder oder eine Ausbilderin daneben sitzt, wie kann denn so jemand das zulassen, dass seine Schülerin auf dem Beschleunigungsstreifen komplett zum Stehen kommt, auf eine Lücke wartet und dann aus dem Stand anfängt zu beschleunigen. Das gibt's doch gar nicht. Da muss doch jeder Fahrlehrer sofort sagen, stopp, so auf gar keinen Fall, es ist saumäßig gefährlich. Wenn du das auf der Autobahn machst, hast du ja noch ein viel größeres Problem, weil da schneller gefahren wird. Es kann doch nicht wahr sein.
Also ich war nicht dabei und ich glaube dir, dass das Vollidioten waren. Aber ich könnte mir höchstens vorstellen, dass der Fahrschüler oder die Fahrschülerin irgendwas gemacht hat, was halt richtig dumm war, und dass der Fahrschullehrer oder die Lehrerin dann gesagt hat, okay, jetzt nochmal ganz klar, hier darfst du nicht anhalten. Weißt du, so in der Art, auch wenn sie dann da stehen, das machst du nie wieder, um das nochmal zu verdeutlichen. Und dass das mit der Lücke dann eher so war, als sie fertig war mit der Gardinenpredigt, dann ging es halt weiter.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Boah, wirklich, da, also ich habe natürlich total, nicht, ja. Ich habe natürlich nicht gehupt. Ich würde eine Fahrschule nie anhupen, weil das bringt natürlich überhaupt keine Punkte, denjenigen oder diejenige, die da am Steuer sitzt, dann auch noch so unter Druck zu setzen. Aber ich habe echt gedacht, das kann's doch jetzt nicht sein.
Ja, aber bitte erzähl doch noch wenigstens zwei Beispiele von deinem Lieblingsverkehrsteilnehmer gestern Abend.
Ja, Beispiel Nummer eins. Jan hat es ja schon gesagt, ich stehe im Stau. Drei Spuren auf der Autobahn, alles steht komplett, ich stehe auf der Spur ganz rechts und ich sehe auf meinem Navi, okay, ich muss jetzt in wenigen hundert Metern...
Der hat ja drei Sachen gemacht, ne? Drei Sachen, das ist geil, ja, ja.
Ich muss jetzt...
Ganz, entschuldige, dass ihr ganz am Anfang da auch schon bei war, das, ja, hast du recht.
Nee, das
ja.
War aber jemand anders, aber das kann ich auch gleich noch erzählen. So, ne, ich stehe da, ganz rechte Spur und sehe in meinem Navi, okay, ich muss jetzt kurz vor mir... muss ich die Autobahn verlassen nach rechts über die Abfahrt. Bin dann so ein kleines bisschen, also die Abfahrtsspur war schon neben mir, rechts neben mir, bin dann so ein kleines bisschen rechts rübergefahren, weil es mich schon gewundert hat, dass auf dieser Abfahrtsspur sonst kein anderes Auto fährt. Das kann doch nicht sein, das ist ja der einzige, wenn der hier abfahren muss. Fahr so ein kleines bisschen rechts rüber und hab dann schon wirklich aus weiter Entfernung gesehen, dass auf dieser Abfahrtsspur rechts genau sich der Unfall offensichtlich ereignet hat. Die war zu und man konnte die nicht benutzen. Ich fahre also wieder ein Stückchen nach links rüber, stehe also wieder auf der ganz rechten Spur, weil ich hatte ja keine Wahl, als dann noch langsam in dem Stau bis zum Unfall zu fahren und erst danach abzufahren. Überholt mich rechts ein BMW X5 mit relativ hoher Differenzgeschwindigkeit auf dieser Abfahrtsspur, der ja auch schon vom Horizont aus sehen konnte, dass diese Spur zu ist. Da war alles voll mit Blinklicht und Absperrbaken. Das war auch nicht gerade erst passiert, sondern das war offensichtlich. Fährt bis ganz vorne ran, und das war ja nicht die Auffahrtsspur, von der er sich eingefädelt hat, sondern der wollte da auch abfahren, fährt bis vor, quetscht sich rein und drängelt sich dann vor. So, ne? Gut, mein Gott. Dann, auch eine geile Aktion, irgendwann sind wir dann alle von der Autobahn runter, der X5 ist weiterhin...
Erst war noch Baustelle. In der Baustelle, wo du 80 gefahren bist. Das waren drei Sachen, das war immer
der Ach so, ja. Baustelle, so. Autobahnbaustelle, Tempo 80 ist erlaubt. Ich stelle den Tempomat auf Tempo 85, damit ich keinem LKW im Weg stehe.
Ich will dir nicht deine Geschichten kaputt machen, aber eigentlich fängt die noch ein bisschen weiter vorne an. Weil erst hast du ihn ja überholt.
Ach so, ja. Oh Gott, du weißt das noch besser als ich. Das ist ja unfassbar. Ja, du hast
weil ich denke, was ist los mit den Menschen da draußen?
Ja, ja, okay, stimmt, du hast recht. Also, Autobahn, mehrere Spuren, keine Baustelle. Ich überhole einen anderen Verkehrsteilnehmer, der langsamer fährt als ich. Ach nein! Yo, du hast recht, das fing ja noch anders an. Ich fahre auf der linken Spur, überhole jemanden, zieht vor mir jemanden von der rechten Spur auf die linke Spur. Habe ich schon gedacht, naja gut, okay, der will halt auch überholen, was soll's. Ich bremse langsam ab und der wurde dann so sukzessive langsamer, immer langsamer und kam gar nicht dran vorbei an dem auf der rechten Spur, den er eigentlich überholen wollte. Da sehe ich, dass derjenige die Beleuchtung im Auto anhat und irgendwas auf dem Beifahrersitz fummelt und immer langsamer wurde auf der linken Spur. Da kriege ich ja schon eine Krise. Irgendwann hat er das gecheckt, ist wieder rechts rüber gefahren. Ich habe ihn überholt, bin dann auch wieder auf die rechte Spur gefahren. Dann kam eine Autobahnbaustelle. Ich fahre also schön, Tempomat 85, rechte Spur, überholt mich dieses besagte Fahrzeug wieder auf der linken Seite, fährt wirklich so gefühlt einen Meter vor mir vor die Stoßstange und fängt wieder an zu bremsen und langsamer zu fahren, wo ich mir auch denke, was machen denn die Leute? Ich habe zu dir am Telefon gesagt, meine Fresse, dann fahrt Bus, wenn es nicht richtig funktioniert mit dem Auto. Also jetzt mal ganz im Ernst. Und die absolute Krönung an diesem Abend war, es war massiver Stau auf der Autobahn, der ganze Verkehr wurde auf die Landstraße runtergeleitet. Es staute sich kilometerlang so zähfließend auf der Landstraße, einspurige Landstraße. Eine Spur war meine Fahrtrichtung und der Gegenverkehr kam mir entgegen, ohne bauliche Trennung, nur eine gestrichelte Linie. Und ich roll da so dahin, ahne nichts Böses, ins Telefonat vertieft mit Jan. Auf einmal überholt mich links, also voll im Gegenverkehr, ein Ford Mustang, der einfach an dieser ganzen Schlange durch den Gegenverkehr vorbeigefahren ist. Ich weiß nicht, ob der das nicht gerafft hat, dass das keine zweite Spur ist. Oder, keine Ahnung, der ist einfach gerade vorbeigefahren und musste sich dann wahrscheinlich gezwungenermaßen irgendwann einordnen. Und das Beste an dieser Situation, dass der mich da überholt hat durch den Gegenverkehr war, in diesem Moment war dieser besagte X5 wieder vor mir, der vorher auf der Autobahn so dämlich rechts überholt hat, der stand vor mir, wird auch überholt von diesem Ford Mustang und was macht der? Zieht natürlich direkt auch nach links raus, so halb über die Linie nach vorne geiernd, zu gucken, ob er da nicht vielleicht auch vorbeikommt. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, Moment mal, da kann ich doch jetzt auch langfahren. Ja, und dann kam aber zum Glück Gegenverkehr und der hat gar nicht erst angesetzt. Wirklich, da fasst man sich doch echt an den Kopf und fragt sich, das gibt's doch gar nicht. Also so ignorant und egoistisch kann man doch nicht im Straßenverkehr unterwegs sein.
Ja, ganz, ganz offensichtlich schon. Ich möchte euch da draußen einladen, schickt uns doch mal zur nächsten Folge euren Aufreger des Tages. Das können auch Sachen sein, über die wir uns schon aufgeregt haben. Es geht gar nicht darum, dass es jetzt was ganz Besonderes war, einfach mal um so ein Stimmungsbild für da draußen zu kriegen. Ihr seid ja auch viel im Auto unterwegs, hört uns viel im Auto. Wie sieht das aus? Wer hat euch auf die Palme gebracht und womit denn bitte? Ja. Schickt uns das einfach an die 0170-9200-714, steht auch hier im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge drin, per WhatsApp eine kurze Nachricht und schildert uns euer Problem. Gerne noch, wo kommt ihr her und wie heißt ihr, damit wir das entsprechend einordnen können.
Aber schickt uns bitte, wenn es geht, nach Möglichkeit keine Sprachnachricht.
Nein,
auf keinen Fall. Sondern tippt es ein.
Ja, bloß keine Sprachnachrichten.
Ja.
Wir haben von Jonas eine Zuschauerfrage. Auch das könnt ihr, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, könnt ihr uns immer gerne zuschicken. Jonas fragt, welche nicht mehr gebauten Autos sollten ein Comeback haben?
Habe ich direkt zwei Autos, und zwar Nummer 1 VW Lupo 3L. Ich wünsche mir mit noch modernerer Technik heute nochmal ein kleines, leichtes, super effizientes Fahrzeug, womit man überall einen Parkplatz findet und womit man richtig krasse Verbräuche fahren kann. Und was ich immer fand, und jetzt muss ich auch husten, so wie du vorhin, und das bringt mich zu Fahrzeug Nummer 2, ich fand, so ein kleines bisschen in die Richtung ging der VW e-Up. Das fand ich ein total cooles Fahrzeug. Elektrisch, klein, konntest du extrem sparsam elektrisch fahren und wird leider auch nicht mehr gebaut.
Ja, okay. Ja.
Ja,
hast du richtig halt rausgehauen, Eckart. Also ich komme jetzt ein bisschen schäbig vor, weil ich dachte eher so an Elektro-Retro-Mods quasi. Da würde ich mir natürlich so ein Auto wie die Citroën DS wünschen. Also für mich immer noch das schönste Auto für mich überhaupt. Also eine DS finde ich von der Linienführung so genial. Die Technik, die drin war und das Ganze jetzt elektrifiziert, das würde so passen. Das würde aber so zu diesem futuristischen Auto passen, dass vielleicht noch mal die Linien so ein bisschen glatt gezogen, ein bisschen modernisiert. Aber vom Grundkonzept her, das fände ich schon schön. Aber wo du das jetzt sagst mit diesem effizienten Auto, sage ich Audi A2. 3 Liter. Nein, aber ich bin gerade wirklich, hast du gut rausgehauen, ja. Ich würde jetzt noch so, er hätte jetzt irgendwie was gesagt wie Lancia Delta Integrale, was alles Unsinn. Du hast vollkommen recht. Ich sollte dann eher sagen, sowas wie ein 426 oder ein 4500.
Ja.
Und das kommt aber tatsächlich mit dem Topolino, ja.
Ja, ich finde es aber trotzdem auch deine Idee sehr schön, so eine schöne stromlinienförmige Karosserie. Und du hast komplett recht. Ein Auto, was in seinem Urgedanken dafür gemacht war, ein absoluter Gleiter zu sein. Da ist ja quasi nur noch das i-Tüpfelchen der elektrische Antrieb.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja, ich klicke klicke gerade ganz kurz hier einmal noch die offenen Sachen, die hier per WhatsApp gekommen sind. Wir gucken da ja nicht täglich rein, muss ich gestehen.
Ich möchte dich an dieser Stelle bitten, falls da jetzt noch offene Sachen sind, dass wir uns das für die nächste Folge aufheben, unsere Zuhörer, meine werte Cousine wartet, dass ich fertig bin mit der Podcast-Aufnahme. Wir senden jetzt seit einer Stunde.
Euer Jan.
Die ist nämlich extra aus Berlin angereist und ich möchte die ungern noch dann länger warten lassen.
Selbstverständlich. Wir sind über eine Stunde, Eckart, hau rein.
Ja, ich sage, ach ja, jetzt auch richtig geil, ne? 2 Wochen kein Podcast gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie hier irgendwas geht. Ich wollte mich jetzt verabschieden mit Bleibt in Fahrt, euer Eckart.
Ja, das
aber
geht
nein,
auch.
Nein, das geht anders. Und zwar sage ich tschüss.
Bis dann.
Euer Eckart.
Euer Jan.